2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 2. Oktober 2024, ja, und gute 60 Minuten heute nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr, wenn der FC St. Pauli als Tabellen-14. Auf den Tabellen-12. den FSV Mainz 05 trifft. Ja, von der Terminierung her ist das ein richtiges Spitzenspiel. Ist auch das einzige am Samstagabend und aus diesem Anlass habe ich mir heute Felicitas eingeladen. Moin, liebe Felicitas. Schön, dass du da bist.
Gude aus Mainz.
Gude, genau. Du warst noch nie bei uns. Das liegt auch daran, dass wir einfach schon seit 14 Jahren nicht mehr aufeinander getroffen sind, die Vereine. Und den Podcast gibt es ja auch erst seit 10, 11 Jahren. Insofern gar nicht verwunderlich. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Warum Mainz 05 und nicht vielleicht der SVW in Wiesbaden?
Also ich bin Felicitas Budde, ich bin ein Drittel des Hinterhofsänger-Talks. Wir sind der einzige deutsche Fan-Podcast zu Mainz 05 und wir haben vor 7 Saisons angefangen, die Gespräche, die wir schon im Stadion miteinander führen, aufzuzeichnen. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, wir haben einfach... Ich bin seit 2013 Dauerkarteninhaberin. Der Verein hat da gute Arbeit an der Uni geleistet, an der ich damals studiert habe. Und in meiner ersten Tüte war ein Ticket für Mainz 05. Und das hat dann irgendwie direkt funktioniert. Und wir haben uns da einfach als große Gruppe zusammengefunden und haben dann zu dritt gesagt, eigentlich müssten wir mal einen Podcast machen. Das macht doch irgendwie jetzt jeder. Und das war 2017 oder 18. Also wir sind jetzt schon eine ganze Weile dabei. Mittlerweile machen wir wirklich zu jedem Heim- und Auswärtsspiel eine Podcast-Folge und haben jetzt seit dieser Saison auch noch Unterstützung von der Allgemeinen Zeitung, von zwei Redakteuren, die uns da noch mehr mit Hintergrundexpertise helfen. Und das ist so das, was wir tun. Wir sind alle engagierte Mitglieder im Verein. Uns ist das auch extrem wichtig, zu zeigen, wie groß Mainz 05 auch sportlich aufgestellt ist. Wir reden zwar eigentlich hauptsächlich nur über die Herrenfußballmannschaft, aber wir haben auch schon unsere Handballdamen beim Aufstieg begleitet oder auch jetzt die letzte krasse Saison von unserer U19, die ja erst deutscher Meister geworden sind und Pokalsieger und dann in der Champions League unterwegs waren, in der Youth League. Und das sind so, da versuchen wir einfach alles Mögliche abzudecken, jeden mitzunehmen. Und das machen wir einfach jede Woche.
Ja, cool. Aber nochmal gefragt, also als du studiert hast, war in deiner Willkommenstüte war ein Mainz-Ticket, habe ich das richtig verstanden?
Genau, das gibt quasi immer so eine große Kick-Off-Veranstaltung, nenne ich das mal, am Anfang des Semesters. Und da gibt es halt erste Tüten. Und wenn man Glück hat, ist noch ein Ticket dabei fürs nächste Heimspiel. Und ich war eine der glücklichen Personen und habe dann für den Stehblock auch direkt ein Ticket gehabt. Und das hat dann sofort funktioniert.
Das ist ja, nett, sozusagen, sowas damit reinzupacken. Liegt aber auch natürlich daran, dass ihr das Stadion auch in der Regel nicht so oft ausverkauft, ne?
Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so oft der Fall. Also okay. Ich glaube, da gab es noch eine Delle. Als ich angefangen habe hinzugehen, war das Stadion ja tatsächlich auch noch relativ neu. Und mit dem sportlichen nicht so großen Erfolg wurde das Stadion dann auch leerer. Dann gab es intern im Verein auch ziemliche Querelen. Aber ich glaube, spätestens mit der krassen Rückrunde unter Bo Svensson und einfach, das klar war, Mainz 05 versucht wieder guten Fußball zu spielen und kommt wieder mehr ran. Und die Stadt geht auch viel mehr wieder mit. Und jetzt gerade auch unter Bo Henriksen, der irgendwie alle abholt, kommen die Leute ganz gerne ins Stadion. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch gar nicht mehr so einfach, für das ein oder andere Spielticket zu bekommen.
Okay, ja. Ja, ich habe übrigens gesehen, wie Bo Henriksen die Leute mitnimmt vorm Spiel gegen Heidenheim. Da habe ich mich so an Ewald Lien bei uns erinnert, der auch immer in die Kurve und hat die aufgepusht. Aber was er dann macht, ist nochmal ein ganz anderes Level, finde ich so. Also der geht ja richtig ab, ne?
Ja, total. Also das ist auch wirklich mit Ansage, vor jedem Spiel rennt er da auf die Kurve zu. Und am Anfang haben wir auch den Kopf geschüttelt. Aber wir kamen halt auch aus einer Zeit mit Bo Svensson und Jan Sievert, wo eher weniger Emotion unterwegs war. Und Emotion fällt in Mainz immer auf fruchtbarem Boden. Da sind wir immer froh drum und dankbar drum. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool.
Der nüchterne Hanseat in mir dachte so, wow, also okay. Der macht da mal eine Ansage und lässt mal so richtig Adrenalin ab. So kam mir das vor, ja. Gut, okay. Wir sind noch in der jungen Saison. Lass uns mal über Neuzugänge, Abgänge so ein bisschen reden. Da gibt es ein paar interessante Personalien bei euch. Da gibt es einmal, jetzt muss ich aber gucken, ob ich das richtig ausspreche, Huynh Seok Hong, also Hong ist schon mal richtig, glaube ich, ne?
Ja.
Und ja, Kaishu Sano, aber erstmal über Hong könnten wir ja reden, der kommt von Gent irgendwie, ist auch so euer teuerster Zugang diese Saison, ne?
Genau, und fällt auch so ein bisschen unter diese klassischen Last-Minute-Transfers eigentlich. Also ich glaube, jeder, der das erste Spiel der Saison gegen Union Berlin gesehen hat und die fehlende Kadertiefe bemerken musste, dem war klar, da muss noch was passieren. Also es war ganz eindeutig, dass wir definitiv noch mehr Verstärkung brauchen. Und ich glaube, Hong ist jetzt aktuell noch nicht, würde ich sagen, auf Bundesliga-Niveau, aber er wird ja auch regelmäßig eingesetzt und wächst da so ein bisschen mit ran und kann auf jeden Fall diese Saison auch für uns eine Verstärkung sein.
Ja, okay. Habe ich auch so gesehen, klar, spielt momentan bei euch so, wird da aber auch so reingeworfen, weil ich das Gefühl habe, da ist sonst vielleicht auch, naja, darüber können wir noch reden, ob es da vielleicht jemanden gibt oder jemand oder mehrere, die dafür spielen könnten eigentlich. Kommen wir nochmal zu einer anderen Personale, Kaishu Sano. Da gab es ja einen riesen Wirbel im Sommer irgendwie. Also kurz vor der Verpflichtung gab es da, er kommt aus Japan, irgendwie war große Schlagzeilen, er wäre an einem sexuellen Übergriff irgendwie beteiligt gewesen, irgendwie näheren Hintergründe, weiß ich jetzt gar nicht. Aber erzähl du doch mal, was war da eigentlich oder und wie ist das aufgenommen worden bei euch sozusagen? Das ist bestimmt nicht so angenehm, wenn das genau so vorm Transfer stattfindet, ne?
Total, also das war ja, es kam ja quasi auch über Nacht und so ein bisschen überfordert waren, glaube ich, alle mit den Infos, die es da gab, weil es eben nicht viele Infos waren und dann auch noch auf Japanisch, das war dann immer ein bisschen schwierig, da wurden auch dann gute Übersetzer rangezogen, um das vielleicht zu klären, aber es stand halt einfach im Raum, dass er dafür, also es ist kein Kavaliersdelikt irgendwie in Japan, sondern es ist es wird rechtlich immer verfolgt, wenn es zu so einer Anzeige kommt, beziehungsweise es muss gar nicht zu einer Anzeige kommen und das, was wir eigentlich da als Fans gesagt haben, ist, dass wir können und also wir haben einfach weder die Möglichkeiten noch das Know-how, uns da groß eine Meinung zu bilden oder auch jemanden vorzuverurteilen. Aber was vom Verein dazu kam, war einfach kommunikationstechnisch dürftig, um es vorsichtig zu formulieren. Und da wurde anfangs gar nicht informiert. Und als dann klar war, dass er freigelassen ist und zum Training dazustoßen kann, kam von Mainz 05 eine sehr knappe Pressemitteilung, in der dann gesagt wurde, der Fall ist für uns damit erledigt. Und in der Fanszene, gerade auch in der aktiven Szene, ist das nicht gut aufgenommen worden. Da gab es mehrere Statements der Szene dazu. Es gab auch einige Banner am Anfang der Saison. Da wurde aber von Vereinsseite auch gar nicht mehr drauf eingegangen. Aber wir haben jetzt im November unsere Mitgliederversammlung. Ich gehe fest davon aus, dass das auch nochmal Thema werden wird. Mhm. Also vergessen hat das keiner, auch wenn wir natürlich jetzt viel auf dem Spielfeld sehen und er viel für die Mannschaft auch tut.
Ja, okay. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich ein schwebendes Verfahren und es fällt auch schwer von außen, das irgendwie genau einzuschätzen, tippe ich mal.
Genau.
Ja, okay. Aber auch zu ihm kann man sagen, er ist direkt Stammspieler bei euch geworden. Spielt zum defensiven Mittelfeld, ne? Mhm. Und ist von Anfang an auf dem Platz eigentlich zu sehen, jetzt seitdem er da ist, ne? Genau, ansonsten habe ich nochmal so zwei Personalien. Einmal Amindo Sieb, kam von Bayern München, ist ausgeliehen für 1 Million, sagt man. Und Paul Nebel. Das wären jetzt auch so meine beiden Alternativen, wo man vielleicht sagt, naja, also Sieb hat schon ein Tor geschossen, glaube ich, es war in Augsburg, ne?
Genau.
Und Paul Nebel kennen wir natürlich aus der zweiten Liga von Karlsruhe. Der war ja aber nur von euch ausgeliehen, soweit ich weiß. Ist einfach zurückgekommen als Wiederkehrer, ne?
Genau, das ist ein Original-Mensa-Bub, der hat alle U-Mannschaften bei uns durchlaufen und das war wirklich die große, also das war für viele Fans selbstverständlich, dass er zurückkommt, aber er hat ja auch direkt verlängert und wir sind sehr happy, dass er jetzt wieder bei uns dabei ist.
Ja, mir hat in der zweiten Liga auch sehr gut gefallen bei Karlsruhe und ich glaube, da hat er dieses eine Jahr hat ihm gut getan in Karlsruhe, tippe ich mal.
Ja, absolut.
Genau. Wie siehst du so Amindo Sieb? Meinst du, der sollte mal quasi mal ein bisschen mehr spielen? Das ist so gerade mein Gefühl irgendwie. Also, oder passt das gar nicht vom taktischen Elementen her oder ja?
Ja, also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, was Bo Henriksen sich eigentlich für die Mannschaft überlegt. Also wir haben natürlich einfach, das kann man nicht leugnen, mit Sepp Vandenberg, Leo Barrero und Brian Kruder in allen drei wichtigen Mannschaftsteilen eine Achse verloren im Sommer. Es hapert bei uns in der Innenverteidigung. Wir haben natürlich mit Kaishu Sano Verstärkung im Mittelfeld bekommen. Aber gerade was die Offensive angeht, da hatten wir halt einfach mit Kruder einen Spieler, der unter Hendriksen eigentlich einen Freifahrtschein hatte. Der konnte einfach aufspielen und hat auch alle begeistert und mitgezogen. Und da zu gucken, dass wir da offensiv nachlegen können, da ist natürlich die Hoffnung, dass jemand so Jungs wie Aminu Sieb da reinsticht. Und um ehrlich zu sein, hatten wir als auch wir vom Podcast her gedacht, dass das natürlich auch eine Chance für Paul Nebel wäre, weil der auch einfach extrem gut in Karlsruhe unterwegs war. Interessant war dann zu sehen, dass er ja jetzt bei uns als Außenverteidiger eingesetzt wird. Und dass er hatte uns versichert, dass er auf jeden Fall, also Nebel, dass er eine Perspektive aufgezeigt bekommen hat vom Verein, die ihn wirklich überzeugt hat, auch bei Mainz zu bleiben. Die Frage ist halt, ob das diese Position auch tatsächlich betrifft. Und das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln.
Ich auch. Ich habe es nämlich ein bisschen gesehen, natürlich auch so Spiele von euch. Und ich habe, weiß nicht, wirkt nicht richtig bis jetzt. Aber es kann sich auch noch ändern. Ne? Also ja. Wenn er sich da auch committed hat, zu das übernehmen zu wollen und das macht, dann wird es vielleicht auf Dauer auch was. Also noch wirkt es ein bisschen fremd, finde ich so, ne?
Genau, also wir wünschen uns da einfach auch mehr Einsatzzeiten für ihn, weil er ist ein so guter Spieler, der auch einfach mal was Unerwartetes machen kann. Und das ist, glaube ich, das, was uns gerade im Moment auch so ein bisschen fehlt. Und dann war es natürlich auch jetzt gerade im letzten Spiel ein bisschen eine undankbare Aufgabe, dass er relativ spät reinkam, dann auch noch mit Nelson Viper, der ja auch verletzt war, ein Nachwuchsspieler von uns, der auch eigentlich gut performt, der vorher in der U23 noch ein Tor geschossen hatte. Und das ist dann eigentlich schwieriger Zeitpunkt, da dann aufzuspielen, um zu zeigen, ich bin ein Kandidat für frühere Wechsel oder auch für die Startelf.
Okay, alles klar. Das sind so die wichtigsten Neuzugänge erstmal. Also die werden wir auch irgendwie in verschiedenen Konstellationen am Samstagabend im Stadion sehen.
Genau. Wenn mir noch so ein bisschen fehlt, wenn ich das kurz noch sagen darf. Das wird so ein bisschen vergessen, weil er ja in der Rückrunde schon bei uns war. Aber natürlich war die Verpflichtung von Nadim Amiri für uns als Mainz 05-Fans ein Riesending. Also das muss ich nochmal sagen. Das wird immer so ein bisschen als, es ist ein Neuzugang für uns. Und ich glaube, das letzte Spiel hat auch gezeigt, wie wichtig er für uns ist.
Das ist schön, dass du das sagst, weil ich bin ein ausgesprochener Amiri-Fan tatsächlich. Ich habe ihn auch im Manager-Spielen immer wieder und kenne mich mit ihm daher richtig gut aus. Und ich weiß, wie wichtig er für euch ist. Deswegen hatte ich ihm eigentlich einen extra Punkt nachher nochmal gewidmet. Aber gut, dass du es ansprichst. Ja, Amiri, ganz wichtig. Hat ja jetzt leider, oder andersrum, hat für euch leider gefehlt gegen Heidenheim, weil er eine gelb-rote Karte in Augsburg bekommen hat. Ne? Und wird dementsprechend bei St. Pauli wieder spielen. Und da kann man auch von ausgehen, wenn er sich nicht noch verletzt, der wird auf jeden Fall spielen, weil er halt so ein wichtiges Element im Mittelfeld ist, der den ganzen Laden nach hinten und nach vorne zusammenhält, würde ich sagen.
Absolut. Also wir merken halt auch einfach, tatsächlich ist es noch so, dass wir in dieser Saison unsere Führungsspieler fremdeln ein bisschen mit ihrer Form, würde ich sagen. Und das betrifft tatsächlich auch Nadim Amiri. Also durch den Abgang von Sepp Vandenberg, der von Liverpool ausgeliehen war und dann von Liverpool jetzt im Sommer verkauft wurde und wir konnten da einfach geldtechnisch nicht mithalten, musste Nadim Amiri in der letzten Rückrunde gar nicht so krass nach hinten arbeiten. Und dann konnte sich wirklich auf das Offensivspiel mehr konzentrieren. Und das ist halt bei unserer aktuellen Innenverteidigung nicht so sehr der Fall. Und wir merken schon auch in den Spielen, dass diese defensivere Rolle jetzt nicht unbedingt das ist, was ihn so extrem auszeichnet, sondern dass er natürlich eher offensiver spielen will. Mhm. Und ich glaube, da das Gleichgewicht zu finden, das wird noch ein bisschen brauchen. Aber natürlich ist einfach klar, dass er ist der Dreh- und Angelpunkt, um den es bei uns geht. Und wenn das fehlt, dann sieht man einfach auch gerade beim Spiel gegen Heidenheim, dann ist es echt schwierig.
Ja, genau. Er schießt auch die Standards, die Freistöße. Er zieht aus der zweiten Reihe ab. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, dass ihr im letzten Frühjahr oder im letzten Winter in einer sehr sportlichen, sehr prekären Lage wart. Und als er kam, ist da irgendwie so ein Schalter umgelegt worden. Vielleicht auch noch natürlich mit Trainerwechsel und so weiter. Aber ich glaube auch, dass er dann Garant war, dass ihr die Liga gehalten habt. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, er kam einfach mit einem auch so einem frischen Mindset von außen. Ich meine, wir haben unter Bo Svensson schon diese harte Saison gehabt, wo wir dann hinten raus das echt noch geschafft haben mit ihm. Aber es war so, wir haben einfach viele Spieler noch im Kader letzte Saison gehabt und auch diese Saison noch, die quasi diese erste schwierige Rückrunde, also schwierige Hinrunde hatten, die dann in der Rückrunde das Ruder rumgerissen haben. Und die haben das jetzt quasi letzte Saison wieder gemacht. Und ich glaube, da kommst du auch als Spieler irgendwann an einen Punkt, wo du mental echt zu knapsen hast. Und wenn dann so jemand von außen kommt, der sagt so, ich komme jetzt hier rein, wir schaffen das und wir kriegen das hin. Und das ist dann auch gut, wenn es A, ein Spieler ist, aber B, natürlich auch ein Trainer. Das sind so Kräfte, die dann freigesetzt werden, die einfach viele mitgenommen haben.
Ja, der war auch mein Gefühl, der hat die Sieger-DNA aus Leverkusen direkt mitgebracht. Ja. Ne? Der strotzte vor Selbstbewusstsein. So kam mir das vor damals. Okay, vielleicht nochmal, ich würde mich auf einen Abgang von euch einmal konzentrieren, weil der halt so über allen schwebt, was ihn auch schon erwähnt, Brian Gruder. Hat alle eure U-Mannschaften durchlaufen und ist irgendwie für so, man sagt, um die 30 Millionen zu einem Verein gegangen, Brighton, wo auch ein, ja, wo ein Ex-St. Paulianer jetzt Trainer ist. Ja, also wie hast du denn diesen Abgang? Also der hat ja, was hat er gespielt? 1-2 Jahre erste Liga davor, U-Mannschaft und jetzt macht er diesen Riesenschritt. Wie hast du das wahrgenommen?
Er war ja für uns ein absoluter Garant für unsere U19. Also sowohl die Meisterschaft als auch dann jetzt, das war einfach mit Nelson Viper die Offensivspieler, auf die sich immer verlassen werden konnte. Und wir haben als Mainz 05-Fan ist es das Größte, wenn du solche Spieler hast aus den U-Mannschaften, die dann den Sprung hoch in die Profis schaffen. Und es war tatsächlich so, dass Brian Gruder Anfang letzte Saison noch von Bo Svensson eine richtig krasse Ansage gekriegt hat, auch öffentlich vor der Presse im Trainingslager noch, dass er zu verspielt ist, dass er mit dem Kopf nicht auf dem Platz ist und dass er sich da wirklich an seine Rolle im Team erinnern muss. Das war sehr deutlich tatsächlich für Bo Svensson. Und das war auch so ein Punkt, er wurde unter Bo Svensson gar nicht so sehr eingesetzt und hat auch unter Sievert eigentlich gar nicht so krass gespielt. Aber ich glaube, das war wirklich auch ein Dreh- und Angelpunkt, dass mit Bo Henriksen jemand kam, der klar gesagt hat, wir haben diesen Spieler, mir ist jetzt egal, ob der aus den U-Mannschaften hochgezogen wurde. Ich sehe das Talent, ich sehe die Möglichkeiten, die wir mit ihm haben, gerade im Zusammenspiel mit Nadim Amiri. Und das war dann letztlich eigentlich das, was man auf dem Platz auch gesehen hat. Also der Junge hat allen Freude gemacht und wir hätten es uns so sehr gewünscht, wenn er tatsächlich mal eine ganze Bundesliga-Saison noch gespielt hätte. Er hat ja wirklich im Prinzip nur eine halbe Saison richtig konstant bei uns gespielt. Aber es war halt auch klar, dass natürlich er Begehrlichkeiten weckt. Und in dem Moment, wo er auch für die Nationalmannschaft, für die EM nochmal nominiert wurde, hat sich ja dann verletzt, war klar, dass da wahrscheinlich einfach großes Geld geboten wird, um einen Spieler woanders zu verpflichten. Und meinst, Strategie ist halt, dass du deine Talente ausbildest, dass du ihnen die Bühne bietest, dass du ihnen den Platz im Team gibst, um dann zu sagen, wenn ein besseres Angebot kommt, dann machen wir natürlich da keinen Riegel vor, sondern dann kannst du auch gehen.
Wie ja ca. 50% der Erstligisten auch, die sind darauf angewiesen, diese Einnahmen zu generieren. Aber es müsste auch euer teuerster Abgang ever sein wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, das hat dann den Rekord geknackt.
Und muss ja anscheinend ein Wunschkandidat von Fabian Hützler gewesen sein, weil ich weiß gar nicht, ob er sonst überhaupt dahin gegangen wäre, ne?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass auch so ein bisschen mitgespielt hat, was von Julian Nagelsmann da zu hören war, der ganz klar gesagt hat, er sieht in Brian Gruder einen talentierten Spieler, aber er braucht Spiele, er braucht einfach die Spiele. Und das war nicht so, dass er Einsatzzeit braucht, sondern es geht vor allem darum, er braucht das Spiel mit dem Ball. Und das ist halt natürlich was wir bei Mainz jetzt nicht so unbedingt machen, was nicht so unbedingt Mainz DNA ist. Und ich glaube, dass natürlich auch die Überlegung war, dass er einfach mit Hützler in Brighton da nochmal andere Möglichkeiten hat und um sich halt eben auch noch vielleicht auch für die Nationalmannschaft wirklich nochmal auszuzeichnen.
Aber aktuell spielt er ja sehr wenig mit dem Ball. Ich weiß nicht, verfolgst du Brighton? Ich jetzt schon, wegen Hützler natürlich so ein bisschen. Mhm. Ich habe ihn in den letzten Spieltagen oder noch gar nicht im Aufgebot gesehen. Er ist auch aber anscheinend nicht verletzt. Weißt du da ein bisschen mehr?
Also er war wohl verletzt und ich bin bis jetzt auch noch davon ausgegangen, dass er aktuell noch verletzt ist. Aber ich glaube, Okay. Er ist jetzt auf jeden Fall wieder dabei. Aber ob er jetzt am Wochenende wieder spielt, werden wir dann sehen.
Ich glaube, Brighton hat genügend Auswahl, wenn man so um die 200 Millionen ausgibt für Neuzugänge.
Ja.
Ist man übrigens mit 30 Millionen nur der viertteuerste Zugang, ne? Mhm. Also Wahnsinn. Okay. Brian Gruder, haben wir das einmal abgehakt? Ding Dong, Werbung. Ja, hat hier jemand Merch gesagt? Ja. Ich sage das jetzt einfach mal, denn viele von euch kennen natürlich schon die vielen verschiedenen und herausragenden Biere unseres Partners DK Vita Kreativbrauerei aus Hamburg. Was ihr aber vielleicht noch nicht wisst, ist, dass es auch einen feinen kleinen Merch-Bereich im Online-Store gibt. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Biergläser, Bücher über Bier, Kühlschrankmagnete und mein Lieblings-Merch-Artikel, ein T-Shirt, auf dem groß kein Bier für Nazis steht. Unternehmen mit Haltung, ja, das mögen wir beim Millanton. Und insofern, ja, findet ihr alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol und eben auch Kervida Merch wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Vielleicht auch nochmal eine Personalie, weil er jetzt auch schon immer so mit euch in den letzten Jahren irgendwie, das hängt eng zusammen irgendwie. Johnny Burkhardt war sehr, sehr lange verletzt fast ein Jahr, würde ich sagen, war das sogar. Ne?
Ja.
Und ist erst so im letzten Herbst, Winter gekommen, wiedergekommen, aber hat dann aber seine wahre Stärke auch nochmal gezeigt in den letzten Spielen, die euch dann vorm Abstieg gerettet haben. Ne? Wie hast du denn die lange Ausfallzeit von ihm wahrgenommen? Wie schwer war das für euch?
Das war schon ein heftiger Schlag. Also Johnny ist auch so ein wirklich ein Publikumsliebling von Anfang an schon gewesen. Auch einer unserer U-Spieler, der nach oben gezogen wurde. Ein super netter Kerl, der auch wirklich jetzt vorangeht. Und das ist gerade in der neuen Saison wirklich stark zu spüren. Ist jetzt auch Co-Kapitän geworden und geht halt auch vor den Medien einfach nochmal klar ran und sagt, was Sache ist. Und das ist eine Entwicklung, die es relativ neu tatsächlich. Also er war immer so ein bisschen der nicht unterm Radar, weil er hat schon auch immer geliefert, gerade in Kooperation mit Karim Unisivo. Aber die Verletzung hat ihn schon nochmal extrem zurückgeworfen und war auch extrem schwierig und langwierig. Und das für uns war das größte Zeichen überhaupt, dass wir in der letzten Hinrunde, wo wir ohnehin extrem viele Verletzte hatten, dass er dann zurückkam und dass er auch sofort geliefert hat. Also er hat wenig Anlaufzeit gebraucht, um dann einfach komplett in die Spur zu finden und ist für uns auch einfach ein wichtiger Charakter auf dem Feld und immer offensiv da. Und ich habe es nochmal geguckt, jetzt vor dem Spiel gegen Heidenheim waren es tatsächlich auch in den letzten 15 Spielen 11 Tore, die er gemacht hat. Und das ist natürlich was Mainz 05 gut gebrauchen kann.
Das ist mir auch aufgefallen. Und ich glaube, wenn er nicht so lange verletzt gewesen wäre, er ist ja auch erst 24, wäre er wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr bei euch, tippe ich mal. Ne?
Ja, er hat ja jetzt nochmal verlängert. Also hat ganz klar, das war nämlich auch sowas, wo wir gesagt haben, natürlich kann man da auch gucken. Jetzt ist mit Leandro Barrero auch einer unserer U-Spieler, der lange Stamm gespielt hat und wichtig war auch jetzt in der Rückrunde für uns im Sommer gegangen. Und da ist natürlich die Frage, ist das so ein Signal auch an jemanden wie Johnny Burkhardt zu sagen, ja, vielleicht suche ich mir noch mal eine andere Herausforderung. Aber er hat sich ganz klar zum Verein bekannt. Und deswegen ist es für uns als Fans und auch als Experten einfach klar, er bleibt jetzt erstmal bei Mainz, wenn er sich für Höheres beruft. Why not? Ne? Also er wird niemand im Weg stehen, aber er ist halt wirklich 05er durch und durch.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so im Winter irgendwie so, weil irgendein Verein irgendwo in Europa Not hat, geht. Denn ich glaube, der macht erstmal das eine Jahr und wenn er sich wieder wirklich richtig fit und wohl fühlt, so komplett, dann ist das vielleicht ein Kandidat. Aber dann hat er auch verlängert und dann gibt es auch für euch einfach Geld. Ne?
Genau.
Gut, alles klar. Ansonsten, ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Also wir haben schon jeweils so Fragmente davon erzählt, aber ich muss noch mal weiter ausholen und mal erklären eigentlich, wie eure letzte Saison gelaufen ist, damit das mal noch mal jeder versteht eigentlich. Also es gab insgesamt 3 Trainer letzte Saison bei euch. Ihr seid gestartet mit Bo Henriksen. Zwischendurch war es Jan Sievert und dann kam Bo Henriksen. Die beiden Bos sozusagen sind ja auch mit gegen Union aufeinander getroffen. So, ihr habt euren ersten Sieg letzte Saison am 10. Spieltag geholt, den zweiten am 22. Und ich glaube, auf euch hat niemand mehr irgendwas, ja, wie soll ich sagen, gewettet, dass ihr das noch schafft einfach, da die Kurve zu kriegen. Habt ihr aber geschafft, unter anderem durch Bo Henriksen und auch durch Amiri und dass halt Johnny Burkhardt wieder fit geworden ist. Und auf einmal habt ihr Spiele gewonnen und hinten raus habt ihr, ja, viele Unentschieden und viele Siege einfach geholt. So, das war letzte Saison. So, jetzt haben wir die jetzige Saison. Und man dichtet euch schon wieder so eine Krise an, sozusagen. Droht das schon wieder so zu kommen, eventuell, wie in der letzten Saison, dass ihr jetzt einfach, ja, noch nicht eingespielt seid, eine Krise habt und da reinrutscht, obwohl ihr jetzt schon einen Sieg geholt habt gegen Augsburg? Also wie würdest du die beiden sozusagen Saisons vergleichen, die beiden Starts?
Mhm. Also unter Bo Svensson war es halt einfach so, das hat man auch immer weiter gemerkt, er kam halt, um uns zu retten. Das haben wir geschafft, mit einer ganz klaren Ansage auch ans Defensivkonzept. Da wurden klare Abläufe eingeführt, an die sich alle halten konnte, was, glaube ich, auch allen Spielern auf dem Feld gut getan hat. Darüber hinaus war es aber schwierig. Also wir haben unter Bo Svensson immer das Problem gehabt, dass unsere Offensive nicht wirklich in Schwung kam. Und da war auch kein Konzept dahinter. Zusätzlich war es auch so, dass Bo Svensson ganz bewusst auf einen kleinen Kader gesetzt hat und dass wir halt einfach letzte Saison mit dieser, quasi mit dem fehlenden eigenen selbsten Antritt und dem fehlenden Offensivspiel zusätzlich extrem viele Verletzte hatte. Das heißt, wir kamen gar nicht Anfang der Saison so richtig in Schwung und du hast schon gesagt, unser erster Saisonsieg war tatsächlich, nachdem Bo Svensson beim Pokal aus bei der Hertha gesagt hat, ich nehme den Hut, ich gehe, Das wird das Beste für den Verein sein. Und dann hat
das kommt ja auch nicht so oft vor, ne? Mal nebenbei, dass jemand so eng am Verein ist, dass er sagt von sich aus, ich gehe jetzt, weil das dem Verein besser tut, ne? So war es ja ungefähr, ne?
Genau. Und das wird eben auch hier wirklich hoch angerechnet. Also, und das war quasi der erste Saisonsieg, das Spiel danach, das erste Spiel unter Jan Sievert gegen Leipzig zu Hause. Und Jan Sievert hat es aber auch nicht wirklich geschafft, da das Problem beim Schopf zu packen sozusagen. Und aus Mannschaftskreisen haben wir auch gehört, dass wirklich so dieses, wir laufen wieder in eine miese Saison rein, wie wir es quasi schon mal hatten. Und wir haben aber kein Konzept, wir können es nicht aneinander festhalten. Wir sind so ein bisschen im Leeren und wissen nicht, woran es liegt. Und ich glaube, das war tatsächlich was auch Jan Sievert zum Scheitern gebracht hat, weil wir da einfach nicht an den Punkt kamen, wo das Konzept des Spiels von Mainz 05 so umgearbeitet wurde, dass die Spieler da sich einfinden konnten und eine Idee davon entstanden ist, wie wir das noch retten. Und in Mainz war es tatsächlich so, wir sind ja auch ein sehr wohlwollendes Publikum. Was man einmal geschafft hat, das schaffen wir bestimmt auch nochmal. Also diese Verzweiflung zu sagen, wir werden garantiert absteigen, das war letzte Saison im Gegensatz zum letzten Mal gar nicht so der Fall. Und das war dann wirklich das, wo Henriksen auch aufbauen konnte, weil er kam hier an, also ich meine, Mainz 05 hat Trainervorstellungen an Rosenmontag, große Tradition, der letzte war ja Kloppo, aber du hast quasi am falschen Dienstag hier in Mainz gehört, okay, es wird Bo Henriksen und er gibt diese PK und reißt einfach alles ab und nimmt jeden mit und wir sagen es das heute immer noch kopfschüttelnd, jeder, der diese PK gesehen hat, der wäre am liebsten sofort aufgestanden, hätte sich irgendwie das Trikot angezogen und wäre ins Stadion gegangen, weil er wirklich alle angezündet hat. Und ich glaube, das war auch das, was die Mannschaft gebraucht hat, um zu sagen, ja, wir haben es immer noch in uns drin, aus eigenem Antrieb heraus, das Ruder rumzureißen. Was wir halt einfach jetzt haben, und das war was man aus den vorherigen Stationen von Bo Henriksen auch so mitnehmen konnte oder so durch einfach rauslesen konnte. Natürlich ist er ein großer Motivator und die Frage ist immer, wie lange hält sich das, ne? Also wie oft kannst du Menschen anzünden, bis sie gar nicht mehr brennen?
Also ich muss mal kurz einwerfen. Also ja. Also was ich so denke, ich habe immer das Gefühl, so das ist so überdreht, also auch nach außen hin, das verpufft ganz schnell. Aber das ist so wie ich das wahrnehme irgendwie, weil du kannst nicht nochmal einen oben drauf setzen sozusagen. So kommt mir das immer vor bei ihm.
Ich verstehe das total. Also das ist ja auch, es ist so eine ganz eigene Art und das macht ihn natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch angreifbar, um einfach zu sagen, er als Trainer ist nicht mehr als dieses Feuer und diese Emotionen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade genau an dem Punkt, wo wir einfach sagen müssen, wir haben das Feuer und wir haben die Emotionen. Was wir jetzt brauchen, sind klare Konzepte und Ideen für unser Spiel. Und das war schon auch am Anfang der Saison zu spüren, dass wir mehr mit Ball machen wollen, dass einfach auch aus dem eigenen Spiel heraus mehr Möglichkeiten entstehen sollen. Trotzdem tragen wir aber noch das Svensson-Erbe des kleinen Kaders. Und wenn dann halt uns so eine Achse wie Sepp Vandenberg, Leo Barrero und Brian Gruder verlassen, dann wird es auch schwierig, da genauso in der Qualität nachzulegen. Und wir haben halt einfach jetzt, wie gesagt, das Problem, dass wir Führungsspieler haben, die im Moment ihre Form suchen und es wenig Spieler gibt, die genügend Vertrauen vom Trainer haben, um in so einem Fall einfach einspringen zu können. Und ich glaube, da ist es gerade so ein Punkt, an dem extrem aufgepasst werden muss, was wir jetzt in den kommenden Spielen machen und wie das läuft. Deswegen bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie es gegen St. Pauli sich jetzt darstellen wird am Samstag.
Okay, also du siehst noch keine direkten Parallelen, aber du könntest dir vorstellen, dass das in eine Richtung gehen könnte, wo sich, also, oder dass man gerade an so einem Scheideweg ist eventuell, ne?
Genau. Also ich glaube wirklich, dass wir da, dass es einfach, im Gegensatz zu Svensson, um das vielleicht nochmal kurz runterzubrechen, glaube ich bei Henriksen daran, dass er schon eine Idee davon hat, wie er das Offensivspiel weiterentwickeln will. Und das ist im Vergleich zu Svensson einfach eine andere Nummer. Aber wir müssen es halt auch durchziehen.
Okay, verstehe. Wer neben eurem Trainer in den letzten Wochen auch sehr, sehr im Rampenlicht war, eher so im negativen Sinne eigentlich, war Dominik Kohr. In der Wahrnehmung ist das so, er hätte in den letzten drei Spielen drei rote Karten bekommen können. Frage, spielt er am Wochenende überhaupt bei uns und wird er dann mal rot bekommen oder ist das jetzt ausgeschlossen?
Also ich sag mal, er ist ja kein Kind von Traurigkeit. Ich glaube, was haben wir gesagt am Samstag? Ich glaube, es sind noch 4 oder 5 gelbe Karten, dann ist er auf Platz 2 der ewigen Liste. er ist einfach ein extrem wichtiger Halbverteidiger für uns auch und wirklich zweikampfstark. Und darüber kommt er auch. Und das ist, als er bei uns im Mittelfeld gespielt hat, war das der Fall. Aber es ist eben auch als Halbverteidiger so. Man kann sich eigentlich auf ihn immer verlassen. Aber gerade ist er auch so ein Spieler, der seiner Form etwas hinterherhinkt. Und da hat man wirklich das Gefühl, wenn es dann nicht klappt, dann gerade bei Flanken sieht er einfach nicht gut aus. Und da dran zu arbeiten, ist halt einfach schwierig. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn er nur der quasi nur der Haut drauf wäre und vor allem auch unfair spielt, weil das ist eigentlich nicht sein Ding. Und da ist irgendwas im Argen. Wir können wahrscheinlich am Samstag nicht auf ihn verzichten, weil wir ihn einfach in der Innenverteidigung brauchen. Aber ich glaube, da muss einfach klar sein, er ist jetzt mehrfach so knapp daran vorbeigeschrappt und wir können uns im Moment auch keine Ausfälle leisten. Also alleine, dass Hanke Olsen wegen seiner roten Karte jetzt gegen St. Pauli gesperrt ist, macht eigentlich klar, dass Dominik Kohr spielen muss. Ja. Aber wir können nicht noch ein Spiel haben, wo wir zu zehnt auf dem Platz stehen.
Ja, da fehlt euch dann natürlich die Breite irgendwie. Aber so vom Ding her würde man sagen, Kohr bräuchte mal eine Pause wahrscheinlich auch, um sich mal abzukühlen.
Genau.
So würde ich das sagen. Aber du hast natürlich recht, irgendwie, also ich nenne ihn immer liebevoll Antje Olsen, also Hanke Olsen, fällt aus, hat ist auch gesperrt, irgendwie hat er gelb-rot bekommen im letzten Spiel gegen Heidenheim und ist ein bisschen auffällig gerade so bei euch mit den Sperren halt auch und so, ne? Die stehen euch gerade ein bisschen im Weg und Kohr ist sogar noch immer drumherum gekommen, ne?
Genau, also ich glaube, und das war auch bei Nadim Amiri, als er gelb-rot gesperrt wurde, das war ja einfach, sorry, aber es war dumm. Also er hat es auch hinterher, dass sich ja sowohl bei den Fans als auch bei der Mannschaft entschuldigt. Aber da verlieren gerade, glaube ich, im Moment einige die Nerven. Und das ist halt, das kannst du eigentlich gut auffangen, indem du sagst, du kannst dich irgendwie auf ein System, auf eine Arbeit, auf eine Idee verlassen. Und das scheint gerade irgendwie so ein bisschen allen durch die Finger zu rinnen, was dann zu Verzweiflungszeiten führt.
Ja. Ja, genau, das ist natürlich auch so ein Aspekt vielleicht einer kleinen Krise natürlich irgendwie so, ne? Also sich Karten einzuhandeln, dumme vielleicht auch, ne?
Ja.
Okay, ich fasse nochmal zusammen, damit das die Leute nochmal wissen bei uns. Also Hanke Olsen fällt auf jeden Fall aus, Kohr wird wohl spielen, weil nicht genügend Alternativen da sind und Nadim Amiri rückt wieder rein ins Mittelfeld und damit will ich es auch eigentlich belassen sozusagen bei der Zusammenfassung. Alles Weitere natürlich, morgen ist die PK bei uns, danach gibt es den Spielvorbericht bei Tim, der natürlich ans Eingemachte geht und dann genau gucken, wer wahrscheinlich wo wie spielen wird, gegen wen, was ist die beste Taktik bei uns. Naja, ihr kennt das alles. So, vielleicht nochmal so zum Spiel drumherum. Also du und dein Mann werden am Wochenende in Hamburg sein, richtig?
Genau, wir kommen schön am Samstagmorgen mit dem Zug. Ich glaube, einige Fans haben sich auch jetzt das lange Wochenende genommen, um nach Hamburg zu reisen. Ist ja, und es ist halt auch top Samstagabendspiel, ist natürlich eine super Terminierung.
Ja, ich meine, wenn man St. Pauli gegen Mainz haben kann, wer braucht da schon Frankfurt gegen Bayern? Ne?
Ja, also.
Also, das kann man dann ja nebenbei gucken, Sonntag sozusagen, wenn der Erste gegen den, oder wenn der Zweite gegen den Ersten spielt. Genau, wie habt ihr das so geplant, das Wochenende so generell?
Erstmal ankommen und ich glaube, wir werden es dann irgendwie in der Stadt zusammenfinden und dann gehen wir einfach zusammen zum Spiel gucken dann und werden danach wahrscheinlich, ich denke, Hamburg hat einiges zu bieten, wir werden da mit Sicherheit noch irgendwo unterkommen und noch ein bisschen hoffentlich was zu feiern haben und ansonsten trösten wir uns gegenseitig, aber wir gucken einfach, dass wir als Fangruppe da unterwegs sind und freuen uns auch alle riesig drauf.
Dann ist genau der Battle, wird ich einen schönen Feierabend sozusagen haben nach dem Spiel oder ihr, das ist dann genau die Frage. Bist du zum ersten Mal, seid ihr zum ersten Mal im Stadion auf St. Pauli?
Ja.
Oder im Neuen, im Alten, je nachdem? Nee, du bist noch nicht Fan, ne? Also insofern warst du noch gar nicht bei uns wahrscheinlich, ne?
Genau, ich war noch nie bei euch und es war klar, als ihr aufgestiegen seid, das ist eine Muss-Auswärtsfahrt, egal wie die Terminierung ist und das ist jetzt halt so perfekt, es kommt natürlich noch oben drauf.
Ja. Und dementsprechend sind wahrscheinlich auch alle Karten weggegangen an euch, die zur Verfügung stehen, ne?
Ja, total. Also der Ticketshop ist zusammengebrochen, als Dauerkarteninhaber und Mitglieder die Karten endlich holen konnten. Und dann musste man in Warteschleifen und hat verzweifelt auf die Karten geklickt. Und also das war klar, dass das einfach für alle Auswärtsfahrer ein Riesending wird.
Ja, dafür ist St. Pauli ein Garant, Server zu testen, sowohl bei den auswärtigen Fans als auch bei uns selbst. Wir kennen das schon, also auch in anderen Konstellationen. Also ja, wir scheinen da halt ja, fast so ein wissenschaftliches sozusagen Projekt zu sein, was Server angeht. Ja, wunderbar. Und die normale Fanszene wird wahrscheinlich irgendwie Bus, Bahn, je nachdem, organisiert auch zum Teil ankommen wahrscheinlich.
Genau.
Ich glaube, wir haben so generell erstmal so die wichtigsten Sachen besprochen. Vielleicht nochmal einen Tipp oder mal andersrum. Du warst damals noch nicht so mit Mainz ja, vertraut. Unser letztes Spiel, was wir hatten, das war, weißt du, wann es war?
Oh Gott, nee.
Das war oder sagen wir mal, das letzte Spiel am Millerntor, so. Das war im Dezember 2010. Das war die eine Saison, die wir in der ersten Liga waren, wo wir eigentlich dachten, wir würden da locker drin bleiben, dann leider nachher noch abgestiegen sind. Ich kann ja mal vorlesen für die NostalgikerInnen unter uns sozusagen. Also da hat St. Pauli zu Hause 2-4 verloren. Ja, ihr seid relativ schnell in Führung gegangen durch André Schöle, den man durchaus kennen könnte. Und wir haben dann zweimal durch Matthias Lehmann getroffen. Aber letztendlich durch Tore von Schalai und Caligiuri habt ihr 4-2 gewonnen damals. Und das war das letzte Spiel am Millerntor. Und dann gab es nochmal eine 1-2 Niederlage bei euch in der Rückrunde. Und das hat dann auch, war ein Puzzleteil des Abstiegs sozusagen. Insofern, wir sind uns lange nicht begegnet. Was meinst du denn, wie es ausgeht?
Also so ein 4-2 würde ich nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Henriksen sich einfach traut, ein bisschen progressiver aufzustellen und halt eben auch junge Kräfte zu bringen und ein bisschen was zu wagen, dass durchaus was drin ist am Samstag. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von einem klassischen 2-1 Auswärtssieg für uns aus.
Okay, also ich glaube tatsächlich, also weiß nicht, ob du unsere Spiele gesehen hast, die letzten beiden zumindest, wie stark wir im Kollektiv zurückverteidigen sozusagen. Und ja, wir haben ja auch gegen Leipzig kein Tor bekommen, wir haben in Freiburg kein Tor bekommen. Ich glaube, das wird auch wieder unsere Stärke sein. Ich glaube aber nicht, dass wir hier ja euch genauso wie Freiburg herspielen werden. Ich glaube, ihr werdet da bedingt auch durch eure Situation anders auftreten. Ich glaube, das wird lange so und das könnte auch ein sehr unspaßiges Spiel werden, glaube ich, tatsächlich. Und ich würde mit einem 1-0 für St. Pauli ins Spiel, ins Rennen gehen. Gut, ja, Felicitas, hast du sonst noch irgendwie was du uns gerne mitgeben möchtest fürs Wochenende? Ansonsten würden wir ja auch am Montag wieder sprechen, um das, ja, um zu gucken, wer hier recht hatte und wie das Spiel ausgegangen ist und wie euer Hamburg-Wochenende vor allen Dingen war.
Genau, da freue ich mich jetzt einfach drauf, auf dieses Hamburg-Wochenende, auf das Spiel. Also ich bin echt, ich freue mich richtig. Das wird einfach eine tolle Auswärtsfahrt und ich hoffe natürlich auf einen guten Ausgang und dann diskutieren wir das am Montag.
So machen wir das. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend, Felicitas, und ja, den HörerInnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag. Bis dahin, habt eine gute Zeit, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.